Hallo, ich soll mit dir über Politik sprechen.
Das mache ich gerne.
Ah, ich nicht.
Das macht nichts.
Der große Adventskalender-Podcast.
Jetzt sprechen wir wieder über was.
Dann geht gleich die erste Frage an dich.
Okay, das wollen wir das nicht so machen, dass wir immer auch mal vorher irgendwie uns begrüßen oder so. Nö, machen wir nicht.
Wir bringen das schnell hinter uns.
Das ist richtig. Ich hätte sonst vorgeschlagen, wir machen es einfach wie Markus, wie Markus Lanz. Und wir beginnen jede Folge damit, dass eine von uns beiden sagt, Mensch, Novemberregen, wo erreiche ich dich heute?
Aber das siehst du doch.
Ja, das ist natürlich richtig.
Sieht man das bei Lanz nicht? Ist Lanz jetzt ohne Kamera oder wie?
Ach so, nee, Lanz hat doch einen Podcast mit Richard so, David Precht, vermeintlichen Philosophen. Deutschland.
Ja, ich höre ja keine Podcasts. Ich dachte, das wäre die Fernsehsendung Lanz, die ich ja auch nicht gucke.
Insgesamt können wir sagen, dieses Gespräch führt zu nichts. Und offensichtlich können wir tatsächlich einfach mit den Fragen anfangen.
Frage an Frau H. Gut. Wenn du die Möglichkeit zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Frau Merkel hättest, ist auch interessant, wo der Unterschied zwischen einem Vier-Augen-Gespräch und einer, egal. Welche drei Fragen würdest du ihr stellen?
Oh, das finde ich eine super Frage. Da muss ich aber kurz, also erstens, ich würde unfassbar gerne ein Vier-Augen-Gespräch mit Frau Merkel führen. Ich glaube, das ist echt total wenig Dinge geben würde, die ich lieber machen würde als ein Vier-Augen-Gespräch mit Frau Merkel. Fände ich total toll, wäre ich ein ganz glücklicher Mensch. So, das vorab hat jetzt leider nicht geholfen, dass ich mir schnell drei kluge Fragen ausdenken konnte. Die erste Frage hatte ich, glaube ich, neulich schon mal irgendwie besprochen. Wenn es ein Vier-Augen-Gespräch wäre und sie wirklich frei reden könnte, dann würde ich sie fragen, ob sie wirklich innerhalb der Großen Koalition oder innerhalb des Kabinetts so wenig, auch in vier Legislaturperioden, so wenig Macht hatte, dass sie nicht verhindern konnte, dass Leute wie Andi Scheuer, Frau Karliczek und also diese Reihe ist ja wirklich lang, also die Reihe der vollkommen fehlbesetzten, inkompetenten Minister und Ministerinnen. Und meine Frage wäre, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, dass jemand, von dem ich glaube, dass sie sehr klar denkt, dass sie einen sehr klaren Blick auf Kompetenzen hat, dass sie Inhalte versucht zu durchdringen und zu verstehen, wie kann es sein, dass sie an die entscheidenden Schaltstellen nicht verhindern konnte, dass da solche Leute sitzen? Mhm. Das wäre die erste Frage. Oh, fehlen noch zwei.
Eine reicht auch.
Na, ich hätte vielleicht ja noch welche.
Die zweite ich habe heute einen bockigen Tag.
Ach so, ja gut, okay. Die zweite Frage, das war eine schöne Einleitung für die zweite Frage. Eine wirklich ganz prägende Situation in ihrer gesamten Amtszeit fand ich, jetzt weiß ich nicht mehr, was es für eine Veranstaltung war und ich weiß auch nicht mehr, welches Jahr, ich glaube 2016 oder 2017, da gab es mal eine Veranstaltung, eine Union-interne Veranstaltung, vielleicht irgendwie ein CSU-Parteitag oder so. Da hat Seehofer sie auf die Bühne gebeten. Oder sie stand schon auf der Bühne. Siehst du, ich kriege eigentlich nichts mehr zusammen aus der ganzen Geschichte. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich die Frage nicht wirklich an Frau Merkel stellen muss.
Also ich hoffe, wenn du die zweite formuliert hast, weißt du die erste noch, weil ich soll die ja später beantworten, habe ich diesem Dokument entnommen. Deshalb, gut. Je länger wir das hinauszögern, desto größer ist das Risiko, dass ich die wieder vergesse.
Okay, ja, aber ich beeile mich. Also jedenfalls stand sie zusammen mit Herrn Seehofer auf einer Bühne vor einem großen Plenum, bestehend aus Unionsgesichtern. Und dort hat sie dann eine Viertelstunde neben Herrn Seehofer stehen müssen, wie ein kleines Kind. Und er hat einen sehr langen Monolog gehalten und sie musste einfach daneben stehen. Und es war alles ganz unangenehm. Also das zu sehen war total unangenehm und sie wird sich auch sehr unangenehm gefühlt haben. Sie ist dann einfach irgendwann, als es vorbei war, ist sie dann von der Bühne gegangen und es wird kolportiert, dass sie dann ins Auto gestiegen ist und gefahren ist und dass sie das sehr schlecht fand. Und ich wüsste gerne...
Worüber hat er gesprochen? Das habe ich verpasst.
Worüber hat er gesprochen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, man konnte sich nichts davon merken, weil es einfach so unangenehm war. Das Einzige, was man sich merken konnte, war eine furchtbar unangenehme Situation. Eventuell um irgendwelche Inhalte, die die CSU betreffen, keine Ahnung. Aber es war ganz furchtbar und ich hätte gerne von ihr gewusst, wie das nächste Gespräch mit ihm verlief. Ich glaube, dass er anschließend sagte, sie hätten am nächsten Tag telefoniert und da wüsste ich gerne Gesprächsinhalte. Das würde mich sehr interessieren. Und die dritte Frage, die ich unter vier Augen stellen würde, die wird ihr die ganze Zeit gestellt. Die ist aber total uninteressant eigentlich. Aber es würde mich trotzdem interessieren, nämlich ob sie wirklich noch gar keine Idee hat, was sie machen möchte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich jetzt erstmal kurz ausruht, dass man aber natürlich irgendwie wahrscheinlich sich die ganze Hektik und den Stress irgendwie abtrainieren muss und ob sie nicht so den ein oder anderen Plan hat, was sie jetzt in den nächsten Jahren machen möchte. Und vielleicht dann ein bisschen mehr als, weiß ich nicht, wenn sie gerade mit einer afrikanischen Autorin auf dem Podium sitzt, zu sagen, vielleicht reise ich mal nach Afrika. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich sie wäre, ich würde auch nicht sagen, was ich mache. Ich hätte aber, glaube ich, einen Plan und ich wüsste gerne unter vier Augen, ob das bei ihr auch so ist. Aber auch wirklich nur aus privatem Interesse und gar nicht, weil es irgendwie für die Welt wichtig ist. Ich gönne ihr ihren Ruhestand. Ich hätte den Job nicht machen wollen. So, das war die erste Frage. Die nächste kommt an dich, geht an dich. Und jetzt haben wir schon gelernt, dass du wahrscheinlich wieder vergessen hast. Oh, Frage an Frau N. Was glaubst du, würde Frau Merkel auf diese Fragen antworten? Ah, jetzt muss ich meine Fragen wieder wissen.
Ich weiß deine Fragen noch. Ich finde aber... Das ist alles ja extrem spekulativ. Wen interessiert das denn? Was ich denke, was Frau Merkel antworten würde, das finde ich sehr gut.
Aber vielleicht ist es ja gerade,
außer meine Antwort wäre jetzt extrem unterhaltsam, wovon ich aber auch nicht ausgehe. Keine Ahnung. Es ist wie Fanfiction. Das interessiert mich auch nicht. Aber ja, egal. Wir haben es gesagt, wir beantworten die Fragen. Die erste Frage war, warum manche Stellen so inkompetent besetzt wurden, ob das daran lag, dass da einfach es an der Macht fehlte, könnte ich mir vorstellen. Nein,
also ob sie das nicht hätte verhindern können, ist die Frage, weil sie wird es nicht gut gefunden haben, da gehe ich, also so viel Credits möchte ich ihr geben.
Ja, ich stelle mir das so vor, wie bei jeder Person, die mit Personal zu tun hat, man kann sich das nicht immer aussuchen, man erbt auch manches aus vorhergehenden Regierungen dann in diesem Fall, manche Leute sind einfach da, die kriegt man nicht weg. Und manchmal muss man Dinge aushandeln und dann ist es, wie es ist. Man macht aus dem Krempel, den man vor die Füße geschmissen kriegt, das Beste.
Ja, aber dann würde ich jetzt kurz, Moment, ich muss hier doch so einen Markus Lanz.
Ja, wir können das diskutieren, ich bin ja nicht Frau Merkel.
Das ist richtig, aber meine Frage wäre dann, letztendlich ist sie ja endverantwortlich für alles, was in jedem Ministerium passiert, weil sie die Leitlinienkompetenz hat und da hätte ich ein sehr schwieriges Leben, wenn ich wüsste, ich bin letztendlich für die Forschungs- und Bildungspolitik N verantwortlich und dann ist dann Anja Karliczek meine Frau, die es macht, da hätte ich aber schlecht geschlafen. Naja gut, und was sie dann sagt...
Ja, aber das, man schläft bestimmt oft schlecht in solchen Positionen.
Ah, guck, und das heißt, sie wahrscheinlich genauso...
Man kann auch nicht alle Hintergründe für Entscheidungen immer besprechen. Also das ist einfach manchmal so, dass man selber weitergehendes Wissen oder einfach weiß, dass manche Dinge jetzt nicht möglich sind und kann die Gründe nicht kommunizieren, muss die Entscheidung treffen, schläft halt schlecht. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, alles rein spekulativ. Jetzt habe ich dafür die zweite Frage vergessen.
Die zweite Frage war Herr Seehofer, aber was sie mit Herrn Seehofer oder ob sie ihn zusammengeschissen hat und in welcher Form, das kannst du uns natürlich wirklich nicht sagen.
Nein, ich hätte ihn halt am nächsten Tag gar nicht angerufen. Das war bestimmt dann ein Wochenende auch noch. Weiß ich nicht.
Ich glaube, Frau Merkel hatte keine.
Wie fandest du es denn gestern?
So, die dritte Frage.
Habe ich auch vergessen.
Ob sie wirklich nichts geplant hat, was sie jetzt macht.
Doch,
jetzt kann sie einfach was Schönes
ausdenken. Aber sie findet, das geht die anderen Menschen nichts an.
Ja, aber ich sitze da ja jetzt privat.
Ja,
dann. Das ist ja alles off the record.
Ja, was sie geplant hat, weiß ich ja auch wieder nicht. Weiß ja gar nicht,
ja,
was sie
ja,
macht aus noch anderen.
Naja, gut. Aber weil du die Fragen so schlecht beantwortet hast, kriegst du die nächste Frage auch noch. Rückblickend betrachtet, was wird ewig mit Frau Merkel in der Erinnerung verbunden sein?
Ja, das ist ja sehr einfach. Also einmal diese Handraute und einmal wir schaffen
das. Ja, so. Ja, das ist ja wahrscheinlich so.
Wie
ja,
zufrieden bist du mit dem, siehst du, genauso habe ich den entnommen, wir können voranschreiten. Da wolltest du noch was sagen, entschuldige.
Nein, mach mal.
Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis der Bundestagswahl 2021?
Ich möchte fast sagen, ich bin indifferent. Also ich hätte mich über einen Kanzler Laschet hätte ich mich nicht gefreut. Das ist, glaube ich, auch, da habe ich ja, bin ich ja transparent mit umgegangen. Das ist jetzt nicht eingetreten. Ich weiß aber nicht, ob das, was jetzt eingetreten ist, am Ende dazu führt, dass das unser Land nach vorne bringt. Bin ich jetzt noch eher skeptisch und deshalb bin ich nicht super zufrieden. Aber der Worst Case aus meiner Sicht ist verhindert worden. Und du?
Ja, also ich bin ja politikverdrossen. Weiß nicht, ob man das jetzt der Beantwortung der bisherigen Fragen schon entnehmen konnte.
Ich fände jetzt erstmal super, dass du so lange durchgehalten hast, ohne den Satz zu sagen. Also ich hätte gedacht, der kommt früher.
Ja, also ich denke auch, es ist halt, wie es hätte schlimmer sein können, es hätte sicherlich auch besser sein können. Wobei besser, naja, ich habe ja wie alle in den letzten anderthalb Jahren so unglaublich viele Sitzungen und Zusammenkünfte live mir online angeschaut, dass da irgendwas besser kommt, weiß ich nicht, ist auch nicht so wirklich zu erwarten. Ist wie es ist.
Es ist wie es ist. Welche Inhalte würde die für dich perfekte Partei vertreten und umsetzen?
Weiß ich
nicht. Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt ganz lange mit den Schultern zucken, das wird nicht helfen, weil wir brauchen den Ton. Es gibt hier nur Ton.
Ja, also ich habe wirklich so gut wie kein Interesse mehr an der Politik.
Aber dann, okay, dann machen wir es anders. Ich formuliere die Frage um. Was wären für dich wichtige Inhalte, die du in einer perfekten Welt gut umgesetzt sehen wollen würdest?
Ich denke, das wissen wir ja alle. Der Umweltschutz ist wichtig, der Sozialstaat ist wichtig. Das ist alles überhaupt nichts Neues und das jetzt sich zum 10.000. Mal zu wünschen, halte ich nicht für unterhaltsam.
Ja, wenn du die, den Kater wieder aus dem Mikrofon rausnimmst, kann ich kurz dazu sagen, dass ich genau das so auch gesagt hätte. Ich glaube, die wichtigen Themen, also erstens mal sind unfassbar viele Themen sehr, sehr wichtig, die vielleicht in der politischen Berichterstattung gar nicht so.
Ja, die Außenpolitik zum Beispiel.
Wollte ich gerade sagen.
Da hat man ja überhaupt gar nichts mehr gehört in den letzten Jahren.
Irgendwie. Ja, genau. Und in Afghanistan konnten wir ja sehen, dass auch das ein Gebiet ist, dass man nicht irgendwie, ne, dass man nicht so mitlaufen lassen kann, weil dann im Zweifelsfall geht das dann böse aus.
Aber ich glaube, der Kater möchte diese Folge übernehmen. Er drängt sich zum Mikrofon und hat
Wir machen das so. Ich nehme das mit deinem Kater auf. Das, der ist vielleicht auch noch nicht so verdrossen.
Das wird inhaltlich keinen großen Unterschied machen.
Ich habe mal eine unbockige Antwort. Ich würde wieder ansetzen und sagen, dass ich mich hier da anschließen würde und sagen würde, ich glaube, wir haben alle oder zumindest die Leute, die sich für Politik interessieren oder damit zu tun haben, in den letzten Jahren gesehen, welche Felder wichtig sind, auch in welchen Feldern es in Deutschland überhaupt nicht gut läuft. Das ist, glaube ich, alles gut bekannt inzwischen und letztendlich hätte man ja gerne eine Regierung oder eine Partei, die sich all diesen Themen kompetent widmet und ich glaube, das ist, also ich würde gar nicht über Inhalte sprechen wollen, sondern ich würde sagen, dass, glaube ich, schon viel gewonnen wäre, wenn mehr auf Kompetenz in den verschiedenen Schlüsselpositionen geachtet würde, also auch nicht nur in den Schlüsselpositionen, sondern bis nach unten durch, wenn mehr auf Kompetenz geachtet würde als auf politische Strategie. Ja. Das wäre super. Also wenn jetzt eine Partei kommen würde und sagen würde, wir bauen jetzt ein Kabinett und für jedes Ministeramt und für jeden Staatssekretär nehmen wir die Person, die qua Vita unseres Erachtens am allerbesten dafür geeignet ist, dieses Amt kompetent auszufüllen, dann möchte ich gerne, dass die absolute Mehrheit bekommt in einer Wahl. Aber wenn wir uns angucken, welche Menschen jetzt, also ich habe sie nicht für alle Gruppen angeguckt, aber für die, die mich beruflich oder privat interessieren, wenn man guckt, wer jetzt genau welche Themen in den Koalitionsverhandlungen der Ampel gerade verhandelt, dann denkt man sich, naja gut, komm, ist auch egal. Dann bleibt es halt blöd.
Ja, also ich würde mir insgesamt halt immer wünschen, das wünsche ich mir aber so ganz oft im Leben, dass die Sache wichtiger ist als die Beziehung zwischen den Handelnden. Das fände ich zuträglich.
Ja, das.
Aber das ist nicht nur in der Politik
formuliert,
meiner Ansicht nach. Warst du schon mal in einer Bürgerinitiative aktiv?
Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, dass ich nie wirklich länger in einer bestimmten Bürgerinitiative aktiv war. Ich war immer mal punktuell in verschiedenen Bereichen aktiv, also Flüchtlingshilfe insbesondere fällt mir jetzt gerade ein. Da habe ich an verschiedenen Dingen mitgearbeitet, wenn Leute gebraucht wurden, die irgendwas können, was ich kann, und sei es einfach nur ein Auto mit einem großen Kofferraum fahren oder so. Also da habe ich mich hin und wieder eingesetzt, aber ich war nie so strukturell in einer Bürgerinitiative aktiv. Nein, das nicht. Und du?
Nee, ich war noch nicht in einer Bürgerinitiative aktiv.
Okay, kannst du dir denn, kannst du auch mich fragen.
Oh, ich war schon, frag mal, du wirst dich wundern. Es gibt Dinge, die du nicht weißt über mich.
Oh. Weil doch, ich wollte gerade sagen, das halte ich für unwahrscheinlich, aber ich versuche es dennoch. Kannst du dir Kommunalpolitik vorstellen, beispielsweise als sachkundige Bürgerin oder Bürgerdeputierte?
Also ich kann mir tatsächlich Kommunalpolitik nicht nur vorstellen, sondern ich war ja in der Kommunalpolitik auch mal tätig in meiner Funktion als Stadtelternbeirätin.
Ja, ich weiß, das ist auch eine schöne Geschichte.
Ja, deshalb. Also ja, kann ich mir vorstellen. Nach einem Werturteil wird ja jetzt hier nicht gefragt.
Du könntest das Werturteil aber geben und dann könnte ich einfach daran anknüpfen. Meine Antwort nämlich, nein, kann ich mir nicht vorstellen, aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast. Also sag mal.
Ja, also ich habe das 4 Jahre lang betrieben in dieser Funktion und das war unerquicklich.
Darf ich kurz einwerfen, einfach für den Lacher, dass das am meisten gehasste Amt von berufstätigen Eltern, nämlich Elternpflegschaftsvorsitzende, du ja nicht nur aus Versehen übernommen hast, sondern dann in allen Gremien jeweils irgendwie hochgefallen bist und am Ende die eine Frau einer riesengroßen Stadt gewesen bist, die Elternpflegschaftsvorsitzende von allen Schulen in der ganzen großen Stadt.
Nein, ich war nur die Stellvertretung.
Achso, ja, schlimm genug. Okay.
Aber wenn ich irgendwas mache, mache ich das ja immer mit vollem Einsatz. Ich werfe mich ja dann hinein, das wissen wir.
Hast du dich hineingeworfen?
Damit ich dann auch ein solides Werturteil für mich treffen kann. Und ich habe das dann eben nach 4 Jahren niedergelegt. Dieses Amt.
Ja, und um es kurz zu halten, das ist, glaube ich, der Grund, warum das für mich wirklich überhaupt nicht denkbar wäre, weil ich gar kein Interesse daran habe, mich für Dinge einzusetzen, wo die Mühlen langsam laufen, wo permanent Sachen nicht stattfinden, weil man sie nicht organisiert bekommt und so. Ich komme immer dann, wenn man etwas machen kann, was dann auch umgesetzt wird und was geregelt wird. Und ich glaube, da ist man in der Kommunalpolitik
also
dann nicht gut
aus. Zusammenfassend, sehr, sehr langsame Sache, sehr, sehr viel Beziehungspflege. Genau. Für mich deshalb aus diesen 2 Gründen höchst uninteressant.
Gut.
Wie lange geht das mit dem demokratischen System, wie wir es kennen und schätzen, noch gut?
Oh, das ist eine interessante Frage, die man ja gar nicht, also die ich jetzt nicht beantworten kann. Also wie wir an der gerade vollzogenen Bundestagswahl sehen können, wird es wahrscheinlich ja einfach für immer so weitergehen, weil Leute immer das wählen, oder so ein Modell wählen, wie man es vorher gekannt hat. Ich glaube auch nicht, dass irgendwann aus der Politik selber der Wunsch kommt, das politische System zu ändern. Das wird alles nicht passieren. Ich glaube eher, dass der Klimawandel uns da überholt und die Entscheidung irgendwann obsolet macht. Also in wie vielen hundert Jahren oder zig Jahren das dann sein wird, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Aber ich glaube, es wird einfach so weitergehen, bis es nicht mehr geht. So.
Also ich denke auch, dass das an sich so weitergeht, weil die Bequemlichkeit des Status, ne? Also es ist, wie es ist. Aber wenn sich jetzt irgendjemand wirklich maßgeblich bemühen würde, das zu ändern, sehe ich schon auch die Gefahr, dass das kippt.
Das was jetzt kippt?
Das demokratische System, wie wir es kennen und schätzen.
Naja, wir haben ja letztes
Jahr... Ich denke, das ist eine Frage des Efforts.
Wir haben ja letztes Jahr zum Spaß gesagt, dass wir ja Diktatorinnen werden könnten. Also das wäre für dich etwas, wo du denkst, das könnte theoretisch passieren. Also wenn jetzt ein ganz Irrer kommt, der aber so ein Fliegenfänger ist, dann könnte es tatsächlich sein, dass hier dann Revolte stattfindet und dann ist Diktatur, weil dann müssten wir nochmal sprechen. Also dann wäre es ja besser, wenn wir es machen, als irgendeiner ja. von der AfD.
Ja, ich sehe die Gefahr schon. Also ja, denke ich, kann passieren.
Ja, das fände ich auch nicht gut. Also wenn es nicht wir sind und für uns, sehe ich es ja eigentlich auch nicht. Sollte das Wahlrecht mit 65 wieder zurückgegeben werden, damit die Stimmen der jüngeren Generation mehr Gewicht haben?
Nein.
Richtig.
Ich bin ja der Ansicht, jeder Mensch sollte eine Stimme haben. Mir erschließt nicht, warum Personen unberücksichtigt bleiben.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Also ich glaube, ich befinde mich in der Mitte. Ich würde auch ganz klar sagen, dass das natürlich nicht geht, die Leute ab 65 nicht mehr wählen zu lassen, weil das Problem ja nicht ist, dass zu viele alte Menschen wählen. Das Problem ist der demografische Wandel in Deutschland, dass wir sehr viele alte Menschen haben und auch natürlich eine Lösung finden müssen, dass die in irgendeiner Form abgebildet werden, dass deren Sorgen, Ängste, Nöte und auch Wertvorstellungen im Zweifelsfall andere sind als die von 16-Jährigen. Das kann man wahrscheinlich so sehen. Nichtsdestotrotz
ja, muss man ja auch sie sagen, ja da.
Also sie nein, nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, wenn diese Kohorte so groß ist, dann muss die Kohorte natürlich auch eine Stimme haben. Ne? Also eine, beziehungsweise muss abgebildet werden in der Größe, in der sie einfach da ist. Alternativ kann man aber natürlich oder sollte man auch, und ich denke, das wird auch früher oder später irgendwann passieren, wobei man dafür die CDU ja auch braucht, das Wahlrecht vorverlegen wäre sicherlich ein sinnvoller Gedanke, um es so zu formulieren. Jetzt war ja immer das Alter 16 im Gespräch, das hielte ich persönlich für eine sehr gute Idee. Es gibt natürlich auch alternative Gedanken, die sagen, okay, was du gerade sagtest, jeder Mensch in Deutschland sollte eine Stimme haben, auch ein Säugling sollte eine Stimme haben. Die müsste dann ja, logistisch müsste diese Stimme ja auf die Eltern übertragen werden. Und da weiß ich nicht, also ich möchte mit Frau Merkel antworten und sagen, ich habe dabei ein schlechtes Gefühl.
Warum?
Das weiß ich nicht. Ich habe aber auch noch nie drüber nachgedacht, weil bislang ich das immer für mich unter ist ein schlechtes Gefühl und ich halte ja erstmal auch fast für oder halte im ersten Schritt ja schon mal für schwierig, dass wir das Wahlrecht auf 16 absenken und dann muss man jetzt, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken, ob wir es auf 0 absenken, weil wir können ja erstmal gucken, ob wir es auf 16 schaffen. Und das vielleicht halten wir es so.
Ja, aber es geht ja jetzt um eine Einschätzung. Ich finde das mit 16 nicht schwierig. Ich finde es auch ab 0 gar nicht schwierig.
Achso, nein, mit 16 finde ich auch nicht schwierig, aber das rechtlich umzusetzen ist schwierig. Insofern,
ja, die Juristik, das ist alles natürlich immer ganz schwierig. Also alles immer Änderungen, sehr höchst
schwierig.
Nein,
es ist politisch schwierig, weil man die Stimmen der Union dann dafür auch braucht.
Ja, ja, das stimmt natürlich auch.
Dann muss man die dann erstmal überzeugen. So.
Ja.
Und wenn man die überzeugt hat, und das wird ja hoffentlich auch funktionieren, wenn man die überzeugt hat, dann können wir ab 16 wählen. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir diese Frage auf Halde legen, auf Wiedervorlage legen, für wenn wir das Wahlrecht ab 16.
Machst du hier einen Rückzieher?
Ja, wir können uns dann in 4er Schritten zurückarbeiten. würde ich vorschlagen.
Ich möchte eine zweiteilige Antwort geben. Die erste ist, dass ich natürlich deinen Wunsch, diese Frage zurückzustellen, respektiere. Ich möchte nur noch mal sagen, die Frage war ja nicht, also es war nicht so, dass wir das jetzt umgehend umsetzen sollten, sondern es war eine Frage nach unserer Ansicht. Aber wir haben sie ja auch beantwortet. Wo sind wir denn jetzt? Achso, das
da
ist eine Frage.
Da steht ja N, was musst du dann fragen?
Nee, da steht N.
Ja, das bist du.
Ja, ich dachte, das musst du mich dann fragen.
Ich glaube, das ist andersrum. Aber ich kann dich auch fragen, weil das ist eine komplizierte Frage und deshalb frage ich dich. Was würdest du in den ersten 100 Tagen als Bundeskanzlerin erledigen?
Ich weiß das ganz genau. Also ich weiß, was ich zuerst erledigen würde. Ich würde mich dem Thema Müll widmen. Ich habe dazu schon sehr, sehr viele Gedanken mir gemacht. Es ist wirklich schade, dass kein Bild mit übertragen wird. Bei diesem Gesichtsausdruck habe ich bisher sehr selten gesehen. Da ich mich ja sehr viel mit Wohnungen aussortieren befasse, befasse ich mich naturgemäß auch viel mit Müll und das ganze System ist einfach nur schlecht.
Ja.
Das Müllsystem gehört revolutioniert und professionalisiert und ich habe dazu sehr viele Gedanken und die Politik kann mich gerne ansprechen. Was würdest du in den ersten 100 Tagen als Wissenschafts-, Forschungs- und Kultusministerin erledigen?
Ja, das ist ja, ich glaube, da habe ich letztes Jahr schon mal was zu gesagt, also mein größter Schmerz war einfach die Fehlbesetzung von Frau Karliczek natürlich, die sich in dem Gebiet, glaube ich, nicht ausreichend gut auskannte, als hätte die da was Sinnvolles zu sagen können. Das, mein zweiter sehr großer Schmerz ist, dass ich ja seit vielen Jahren, also seit ich in die deutsche Wissenschaftslandschaft eingetreten bin, das war 2010, in Frage stelle, ob es wirklich eine sinnvolle Sache ist, dass Bildung und Forschung Landessache ist. Das halte ich für nicht gut. Ich glaube aber, dass ich als neu gewählte Wissenschaftsforschungs- und Kultusministerin nicht die Möglichkeit hätte, das föderale System neu zu machen. Das wäre sehr schade. Aber gut, das könnte ich nicht. Das Zweite, und ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es eventuell jetzt in der Ampelkoalition auch tatsächlich passiert, Bildung und Forschung, wenn Bildung auch kindliche Bildung umschließt, gehört gar nicht zwingend in eine Hand, meines Erachtens. Es sind für mich zwei verschiedene Gewerke. Eine Forschungsministerin, guck mal, das war auch gut gegendert. Gerade noch die Kurve gekriegt. Eine Forschungsministerin muss nicht zwingend auch eine Schulministerin sein. Das halte ich also in meinem Fall wäre das sicherlich keine gute Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auf der Forschungsebene viel beizutragen hätte. Auf Schulebene gibt es da sicherlich viel qualifiziertere Leute. Das würde ich machen. Und dann würde ich im Zweifelsfall, ich überlege gerade, ob ich das jetzt sage oder ob mich dann alle einfach wirklich hassen. Ich würde eine gute Agentur suchen, die eine Kampagne, eine Informationskampagne umsetzt, in der ich, nachdem ich mich natürlich vorher mit sehr, sehr vielen Leuten von der GEW und solchen Menschen lange habe streiten müssen, in der transparent kommuniziert wird, dass das System der befristeten Stellen in der Qualifikationsphase in der deutschen Wissenschaft das einzig mögliche System ist. Und das ist sehr schmerzhaft, das weiß ich auch, aber ich sehe keine logische, mögliche Alternative dazu. Die neuen Bundesländer, wie siehst du die Formulierung?
Also die neuen Bundesländer, neu ist natürlich Quatsch, ist überhaupt nichts mehr neu, es war alles im letzten Jahrhundert. Persönlich habe ich keine Emotionen in Bezug auf diese Formulierung, außer dass es eine Formulierung ist, die recht häufig verwendet wird und dann langweile ich mich ja immer. Also es ist jetzt mir ansonsten egal. Ich fühle mich nicht gut unterhalten von der Formulierung, aber ich habe kein weitergehendes Interesse da.
Wenn du jetzt über, weiß ich nicht, Sachsen, Thüringen und so sprechen möchtest, von welcher Formulierung hieltest du dich gut unterhalten?
Also man könnte die zum Beispiel aufzählen. Das finde ich ja immer ganz gut. In welchem Zusammenhang muss man denn über Bundesländer als Gesamtheit sprechen? Also was ist denn da, sind denn da die relevanten Punkte?
Die AfD. glaube ich.
Ja, die AfD ist bundesweit ein Problem.
Ja, das stimmt. Ja, ja, nein, ein Problem ist sie natürlich bundesweit, das ist richtig, aber sie hat natürlich in den
Bundesländern, die ja auch geografisch orientieren, man sagt Süddeutschland, Westdeutschland, Ostdeutschland, Norddeutschland. Das sind ja auch Begriffe, die funktionieren.
Ja, das stimmt. Machen wir das so. Wir machen das jetzt einfach immer so.
So, jetzt kommt eine lange Frage. Überbevölkerung gilt als klimaschädlich. Was hältst du von einer Politik, die versucht, Bevölkerungswachstum in Europa zu verhindern und stattdessen die Migration nach Europa für vom Klimawandel bedrohte kinderreiche Familien zu erleichtern?
Da kann ich gar nichts zu sagen. Also das finde ich einen ganz absurden Gedanken, insbesondere den ersten Teil. Tatsächlich werden wir in den nächsten Jahren ein System dafür entwickeln müssen, was die Welt mit Bewohnern von Erdregionen macht oder wie man diese Menschen aufnehmen kann, wenn einzelne Regionen unbewohnbar werden. Dafür muss es ein System geben. Dafür brauchen wir sicherlich auch einen Fokus in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass das aber politisch bekannt ist. Das Thema Bevölkerungswachstum in Europa zu verhindern, um irgendetwas anderes überhaupt, also aus irgendeinem Grund, also ich halte das für Quatsch. Und ja, wüsste jetzt auch gar nicht, also ich habe das tatsächlich so in der Form noch nie gehört, wobei ich mich aber auch grundsätzlich gar nicht, also ich kenne die Positionen von Quatschparteien nicht, außer der Partei, aber...
Also ich denke auch,
es ist vielleicht die Partei, das könnte natürlich sein, das weiß ich nicht, aber halte ich für Quatsch. Also es ist für mich kein ernstzunehmender Talking Point irgendwie.
Für mich ist es zum einen so, dass ich finde, alle sollen so viele Kinder bekommen, wie sie möchten oder eben auch nicht.
Ja.
Und zum anderen finde ich aber ja auch, jeder sollte dort leben können, wo er möchte oder eben auch nicht. Also wenn man in einem Land keine guten Lebensbedingungen hat, finde ich das völlig natürlich, da wegzugehen, würde ich auch machen. Ja. Ja. Insofern regelt es dann vielleicht ja auch der Markt. Also wenn es dann hier sehr, sehr eng wird, weil alle anderen Länder abgesoffen oder verblüht sind, dann möchte man vielleicht gar nicht mehr viele Kinder bekommen. So.
Ja. Wie hast du deinem Kind Politik nahegebracht?
Ja, jetzt haben wir richtig Glück, dass ich ja erst seit ungefähr einem Jahr Politik verdrossen bin und es nicht schon vorher war, sonst hätte mein Kind jetzt keinerlei politische Bildung erfahren. Aber das Kind ist ja jetzt 17, also da ist die politische Bildung ja, die Grundsteine sind gelegt, sagen wir so. Habe das aber nicht durch Vorträge oder Familienkreise mit regelmäßigen Terminen gemacht, sondern wie ich meine ganze Erziehung umgesetzt habe, einfach dadurch, dass man zusammen und gemeinsam ein Leben führt.
Ja.
Und dann wird natürlich auch über Politik gesprochen. Und es gibt Materialien wie Zeitungen und Internetzugänge und Fernsehsendungen und sowas. Also eine ganz normale Teilnahme am Leben.
Ja. Ja, ist hier ähnlich, dadurch, dass ich seit vielen Jahren beruflich da sehr viel mit zu tun habe, läuft halt hier quasi von morgens bis abends läuft irgendeine Beschallung, also eine Bundestagsdebatte im Hintergrund oder ne, die Bundespressekonferenzen, die einfach laufen, wenn mein Kind in der Küche ist. Also dann ist die BPK an im Zweifelsfall, weil ich die ja hören möchte, muss. Hängt
ja, und meine Tochter hatte, als sie klein war, einen sehr persönlichen Zugang auch so für sich zur Politik. Einfach, weil man immer spricht. Ich erinnere mich, als sie im Kindergarten war, da war irgendeine Wahl, weiß nicht, was für eine. Und dann war dort ein Wahlplakat, ich glaube, Volker Bouffier war drauf. Ging direkt für ihren Kindergarten und das hing da mehrere Wochen. Irgendwann haben wir darüber gesprochen, wer das ist und was der macht. Und dann nicht mehr. Als Erwachsene sieht man diese Plakate ja auch irgendwann nicht mehr. Naja, und nach der Wahl war es halt weg und da war sie in höchster Aufregung. Wo ist der alte Mann? Und hat es gesucht und war ganz verunsichert, dass es nicht mehr da war. Auch etwa im selben Zeitraum waren wir dann in einem Kiosk mal, wo auch Zeitschriften lagen. Und dann war sie ganz aufregend, hat auf irgendein Cover gezeigt, und gesagt, das ist der Freund von Frau Merkel, das ist der Freund von Frau Merkel. Und das war dann Sarkozy. Und das hatte sie irgendwie im Fernsehen gesehen. Das hat mir dann auch berichtet, dass die ja auch einen geheimen Freundschaftsnamen haben. Und damit meinte sie Merkozy, das hatte sie auch irgendwo aufgeschnappt. Das war sehr niedlich. Also sie hat sich sehr damit identifiziert mit diesen Personen. Also hat die so ein bisschen ihre Familie immer aufgenommen.
Ja, das ist, glaube ich, bei Jonathan gleich. Der hatte in frühen Jahren, war der einfach sehr zufrieden damit, dass Frau Merkel unsere Bundeskanzlerin ist. Er fand die sehr gut, einfach, weiß ich nicht, vielleicht weil sie immer so ruhig ist und so besonnen wirkt und so. Und dann macht sie schön ihre Raute und hat auch immer so einen poppigen Blazer an. Das ist ja auch immer alles sehr farbenfroh und frisch gewesen in den letzten Jahren. Und er fand das einfach sehr gut mit Frau Merkel. Und jetzt so ich glaube, im Rahmen der Pandemie noch deutlich mehr, dadurch, dass er natürlich irgendwie ein Jahr lang zu Hause gesessen hat, hat er schon auch immer viel Fragen gestellt. Also wenn er irgendwas aufgeschnappt hat, was in der, weiß ich nicht, BPK besprochen wird oder so, dann hat er mich gefragt, wie ich das sehe und dann haben wir darüber gesprochen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns hinsetzen und wir reden über Politik, aber dadurch, dass einfach den ganzen Tag Politik passiert in diesem Haushalt oder viel zumindest und großes Interesse und viel Diskussion von meiner Seite stattfindet, kann er sich dem schlecht entziehen. Ja. Genau, und wenn der irgendwann mal Bundeskanzler werden möchte, dann ist es mit der Digitalpolitik auch alles kein Problem mehr. Also wenn wir bis dahin noch durchhalten, dann spätestens dann gibt es flächendeckend Breitband.
Jetzt haben wir eine Frage, die hatten wir ja teilweise schon. Was wäre deine erste, zweite und letzte Amtshandlung als Bundeskanzlerin?
Ach, das weiß ich jetzt nicht.
Ich auch nicht. Also als erstes mit der Mitte hatten wir schon. Das ist ja schon klar, dass diese Müllthematik. Und danach
das ist ja keine Amtshandlung. Also was wäre wirklich das allererste, was du machst? Ich würde, glaube ich, einen lustigen Sekt
irgendwie empfangen. Irgendwie die Hand schütteln wahrscheinlich.
Was? Ja, wahrscheinlich. Ich würde einen kleinen Sekt empfangen im Kanzleramt machen, glaube ich. Ich wüsste auch, glaube ich, eine gute letzte Amtshandlung und ich glaube, die ist geklaut.
Du auch wieder ein Sekt.
Ja, das ist wahrscheinlich.
Das Wolf-Klick nur dem Sekt.
Ja, richtig, dann bin ich ja Kanzlerin. Nein, ich fand die Verabschiedung von Barack Obama bei seiner Pressekonferenz, seiner letzten, wo er sich von den Journalisten verabschiedet hat. Das fand ich schön. Das würde ich, glaube ich, auch so machen. Ich würde mich, glaube ich, dann ganz am Ende würde ich mich in die BPK setzen und würde sagen, Jungs, war nicht immer alles gut, aber hurra, Mutti geht. Das fand ich schön, wertschätzend und schön. Und mittendrin, was war das? Jetzt habe ich die Frage verloren.
Nein, nicht mittendrin.
Erste, zweite und letzte.
Bundeskanzlerin.
Die erste, ja, erster Sektempfang. Zweite wäre, ich würde Kunst für mein Büro bestellen. Auf Steuerzahlerkosten.
Ja. Na gut, wenn wir das so machen, dann bei mir erste Sekt, zweite Häppchen, letzte Champagner.
Ja, okay, gut. Was wäre dein Wunsch-Politikmodell? Du als Diktatorin, eine Monarchie oder was?
Ja, da wollte ich jetzt was sagen, wo wir dann aber schon sehen, dass der Kipppunkt vielleicht gar nicht so unrealistisch ist. Also, was ich sagen wollte, war, ist mir völlig egal, Hauptsache es funktioniert endlich mal. Es ist.
Also, dich nicht könnte man total einfach fangen mit dem Vorspiegeln von Kompetenz. Also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ich kann das alles und ich habe die folgenden 35 Ideen und du sagst, okay, das klingt besser als das bisherige Modell, dann hätte man dich sofort voll an Bord. Und du würdest
ich
dann
glaube,
sagen,
das,
okay,
das dann Problem jetzt. Geht viel tiefer. Stell dir vor, jemand kann es wirklich. Ist dann denn eine Diktatur gut?
Ich habe lustigerweise.
Jetzt ist es aber anstrengend.
Das ist wirklich sehr anstrengend. Ich habe aber lustigerweise tatsächlich gestern mit meinem Kind über ein vergleichbares Thema gesprochen. Da ging es nämlich um Superkräfte und welche man haben wollen würde. Übrigens, das wäre doch mal eine gute Folge gewesen, weil ja,
ich gesagt habe. Wir sind ja noch nicht ganz durch.
Wir saßen da und haben Faux Gar gegessen, weil Faux Gar Friday war. Und dann fand ich das echt eine schwierige Frage, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir kamen irgendwo dahin, dass man, wenn man quasi alleiniger Bestimmer wäre und die ganze Zeit immer nur Sachen bestimmen würde, die dem Gemeinwohl dienen. Ich habe dann ganz, ganz viele, also das war seine Idee, er wäre gerne alleiniger Bestimmer. Und nachdem ich da kurz nachgefragt habe, wurde dann nachgeschossen, dass man das nur für Gemeinwohlzwecke einsetzen würde. Und ich habe dann, ich kriege die jetzt nicht mehr zusammen, aber habe dann mehrere Beispiele gebracht, wo ich mir denke, dass wenn jemand der alleinige Bestimmer oder die alleinige Bestimmerin wäre, dann würde man eventuell das aber nochmal eben mitbestimmen, weil das für einen selber jetzt gerade so praktisch wäre, wenn es so wäre. Und da hat natürlich mein zwölfjähriges Kind an jeder Stelle, weil er wusste, das ist die richtige Antwort, gesagt, nein, das würde ich dann nicht machen. Und dann habe ich immer nur gesagt, ach guck, aber ich würde das machen, wenn ich alleinige Bestimmerin wäre.
Ja, und was ja auch nicht übersehen dürfen an dieser Stelle. Ach so, du bist noch nicht fertig.
Und deshalb glaube ich, dass halt nie die Entscheidungsmacht in einer Hand sein darf, weil es auch, wenn man sagt, man möchte sich dem Gemeinwohl verpflichten. Ich glaube nicht, dass ein Mensch die Größe beweisen kann, ausschließlich auch zum eigenen schweren Nachteil dem Gemeinwohl verpflichtet zu sein. Und das würde ich für mich zum Beispiel, also wenn ich wüsste, ich müsste jetzt eine Entscheidung treffen, die für mich selber und für meine Familie oder für Menschen, die ich liebe oder an denen ich hänge, zu einem existenziellen Nachteil wären, dann würde ich das wahrscheinlich ja nicht machen. Und das wäre dann ja falsch.
Ja, ich möchte einen Punkt ergänzen. Man sollte auch nicht übersehen, dass die Ressourcen nicht unendlich sind. Das heißt, du wirst möglicherweise gewichten müssen, welchen Aspekt des Gemeinwohls du jetzt erfüllst und welchen es jetzt halt leider gerade nicht mehr reicht. Und auch diese Entscheidungen zu treffen, denke ich, gehört ausgehandelt.
Ja.
Und genau. Nicht allein bestimmt.
Die nächste Frage verstehe ich nicht, deshalb stelle ich sie schnell, musst du sie beantworten. Was denkst du über das Konzept für die nächste Generation zu wählen? Achso, ich verstehe sie doch. Für die nächste Generation zu wählen.
Ja, das heißt ja, dass wir zum Beispiel was wählen, was dann für unsere Kinder gut ist. Ne? Ja. Das hatten wir schon mal in ganz anderer Form angerissen. Ich denke nicht, dass man dann für die nächste Generation wählt, sondern man wählt nach wie vor für sich und für das, was man gerne möchte. Nämlich, dass es den Kindern gut geht. Das ist also Quatsch.
Ja.
Nach der Bundestagswahl, das ist jetzt. Wann werden wir uns alle wieder vertragen?
Ich habe mich mit allen vertragen.
Ich habe mich mit überhaupt niemandem gestritten, meines Wissens.
Nee, ich auch nicht, aber ich bin zu diesem Zeitpunkt mit allen vertragen. Leute, die denken, wir seien nicht vertragen, kann ich sagen, ja, dann ist, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich bin von meiner Warte mit allen vertragen. Die, mit denen ich mich gar nicht vertragen möchte, das weiß ich nicht, Politiker der sogenannten Alternative für Deutschland, mit denen möchte ich mich ja nicht vertragen und dann ist es aber auch für mich dann nicht wichtig. Also ich finde, mit allen muss man sich ja gar nicht vertragen, aber mit denen ich mich vertragen wollen würde, habe ich mich persönlich vertragen. Mit Armin Laschet nicht, aber das ist jetzt auch nicht schlimm.
Ich schließe mich an.
Gut. Habt ihr die Dokumentation über Kevin Kühnert gesehen? Wie fandet ihr die?
Ja, ich gucke ja nichts. Habe ich natürlich nicht gesehen. Ja. Fände ich sicherlich interessant, aber da ich ja schlicht nichts anschaue, habe ich die nicht gesehen.
Ich meine, ich hätte sogar zu dir mal gesagt, du musst sie ansehen. Hast du nicht gemacht.
Ja, sie würde mich auch interessieren, aber es kommt nicht in meinem Leben vor.
Ja. Ich habe sie gesehen, ich fand sie sehr interessant. Also ich fand sie extrem interessant. Ich habe ein sehr anderes Bild über Kevin Kühnert gehabt vorher. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es vorher besser oder schlechter war. Es war einfach anders. Man hat das Gefühl, man hat ganz gut transportiert, wie er vielleicht tickt oder wie er auch wahrgenommen werden möchte. Ich war an vielen Stellen war ich tatsächlich sehr erstaunt, dass so transparent gezeigt wurde, wie manche Verhältnisse sind. Ich hatte das neulich geschrieben. Ich denke ja nach wie vor, dass es 2029 unser Bundeskanzler wird. Jetzt kommt der Kater durch die Katzenklappe. Guten Tag. So. Oh, letzte Frage.
Vorletzte.
Ach so, ja, stimmt. 20. Ist Politik mit Macht gleichzusetzen?
Nein, gleichzusetzen nicht, aber natürlich hat sie auch mit Macht zu tun.
Man kann nichts gestalten, wenn man keine Macht hat. Ja. Im politischen Kontext auch tatsächlich ja gar nicht als Schimpfwort zu sehen, weil ohne ging es ja nicht. Es ist ohne ging.
Wie meinst du als Schimpfwort zu sehen?
Naja, also man liest ja über einzelne PolitikerInnen schon mal, dass jemand ein sehr ausgeprägtes Machtbewusstsein hat Und das ist dann nicht positiv gemeint. Und Adjektive oder Attribute wie jemand sei macht geil und so, das bezieht sich dann eventuell aber mehr auf die Beweggründe, warum man Macht möchte. Macht haben zu wollen und über Macht zu verfügen in einem hohen politischen Amt ist ja eine Notwendigkeit.
Ne? Ja, also und, ist das auch null negativ belegt.
Ach so, nee, dann ist ja gut. Aber ich glaube, das ist häufig in der Außenwirkung, werden solche Sachen negativ gesehen. Ich weiß, also wenn man zum Beispiel, ich hörte neulich irgendwo die Formulierung, weiß ich nicht, ich glaube, es war im Presseclub oder so. Da ging es um Frau Merkel und dass sie ja auch eine knallharte Machtpolitikerin sei.
Und, ja, und da muss man.
Aber man muss auch sagen, also wie sonst sollte man bitte 16 Jahre Bundeskanzlerin sein? Und auch, dass man dann, wenn irgendjemand so wie, darf man Fotzenfritz eigentlich in der, ach, es ist ja kein öffentlich-rechtlicher Podcast, aber wenn dann Leute wie Friedrich Merz kommen und sagen, die Frau ist ganz blöd, die muss jetzt weggehen, dann, und ich bin Bundeskanzlerin und möchte nicht weggehen, dann kann ich doch, habe ich ja quasi nicht wirklich viel Alternativen, als zu gucken, dass der kaltgestellt ist. Also ich finde das erstaunlich.
Ja, das ist doch
etwas, ist, was hinterher jahrelang jemandem vor, also was soll man sonst sagen? Soll man sagen, ach so, nee, ja gut, okay, hat er schon recht. Also der mag mich nicht, dann gehe ich jetzt. Nee, also ganz ehrlich, ich erwarte das ja. Ich erwarte, dass es dann jemand in dem Amt auch bleiben möchte, dass dafür dann gesorgt wird. Ja, das war jetzt, glaube ich, auch ganz
undiplomatisch. Also ist nicht gleichzusetzen, aber gehört dazu.
Ja, richtig.
Die Gesamtthematik. Warum wollen einige PolitikerInnen Macht innehaben?
Das ist ganz lustig.
Warum nicht?
Ja, also kann man jetzt alles, was wir gerade gesagt haben, jetzt irgendwie nochmal auf Wiedervorlage, erinnert mich aber daran, dass ich musste mal für eine Stelle an einem Assessment Center teilnehmen. Also ich glaube, es endete damit, dass ich sehr verkopft sei. Das war so ein bisschen das Fazit, was sehr lustig ist, weil es war eine Professur. Also ich weiß, ich wusste nicht, dass ich mein Werkzeuggürtel mitnehmen muss, um mich da zu qualifizieren. Aber das nur am Rande. Ich bin im Rahmen dieses Assessment Centers bin ich gefragt worden, warum ich das höchste Amt anstreben würde. Was natürlich auch bei einer wissenschaftlichen Karriere eine blöde Frage ist, weil es gibt ja nur das eine unbefristete Amt. Also, ne? Also von daher kann man ja nichts anderes machen. Das
kann
war
man
natürlich
sagen, ich nehme das andere. Das ist
genau. Also es gibt nur das eine. Und die zweite, also die Antwort, die ich dann gegeben habe, ich war nicht gut vorbereitet auf die Frage, aber ich habe dann die Antwort gegeben, von der ich im Nachhinein dachte, die war gut, weil die nämlich tatsächlich genau, also für mich als Person genau stimmt ist. Also es ging auch um die Frage, man hat dann, ne, man führt natürlich auch, hat Menschen, die Mitarbeiter sind und so. Und ich habe dann geantwortet und würde das zu jedem MitarbeiterInnen, würde das zu jedem Zeitpunkt auch so wieder sagen, nämlich ich habe überhaupt gar keine intrinsische Motivation, in eine leitende oder in eine Machtposition zu kommen. Aber, und das ist der wichtige Punkt, ich möchte uneingeschränkt gestalten können. Und das geht nur oben, das geht nicht unten.
Ist das nicht intrinsisch?
Ja, ich habe keinen intrinsischen Machtwillen, sondern ich habe einen intrinsischen Gestaltungswillen. Und den kann ich nur dann umsetzen, wenn man eine solche Machtposition anstrebt.
Ja, so würde ich, ja, ich denke, das gehört zusammen, oder? Also für mich ist es Macht, wenn ich mein Umfeld nach meinem Gusto gestalten kann. Mir.
Ja.
Ich möchte in keinem meiner Lebensbereiche doofe Sachen um mich herum haben und freue mich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, das dann anders zu handhaben und zu gestalten. Ich verstehe nicht, warum das jemand nicht wollen sollte.
Ich glaube, die implizierte Antwort ist oder die implizierte These ist, dass es eventuell auch den ein oder anderen Kandidaten und die ein oder andere Kandidatin gibt, die nicht aus der Motivation kommt, einzelne Bereiche gestalten zu wollen, sondern aus der Motivation kommt, das ist ein Job, den ich gerne mache, du verdienst viel Geld, du hast eine sehr gute Absicherung und dann ist das so. Ich sag's mal so, dass jemand wie Anja Karliczek, ich komme immer wieder drauf zurück, aber weil das am ehesten mein Thema ist, dass jemand wie Anja Karliczek irgendwie morgens aufgewacht ist und sich überlegt hat, ich möchte einfach die deutsche Wissenschaftslandschaft gestalten. Das wird nicht eingetreten sein. Also dieser Punkt war nie. Ja, deshalb muss sie an der Stelle, hat sie eine andere Motivation gehabt. Das war nicht der intrinsische Wille, die Forschungslandschaft zu gestalten, sondern es war tatsächlich wahrscheinlich eher, es ist ein schönes, hohes Amt mit viel Geld und einem Dienstwagen und das ist super, das mache ich dann. Und das ist eventuell die falsche Motivation an der Stelle. Ich wüsste jetzt aber auch, das hatten wir vor etwa anderthalb Stunden ja schon besprochen, so richtig gut kommen wir da, glaube ich, auch nicht raus, ohne das System drastisch umzugestalten. Und das ist ja nicht absehbar, dass das passieren wird. Gibt es noch etwas, was wir für dich tun können, damit du nicht mehr so politikverdrossen bist? Weil ich schon sagen muss, dass du für mich als Gesprächspartnerin interessanter warst, als du noch nicht vollkommen politikverdrossen warst.
Ja. Ich glaube nicht. Also es hat sich halt leider so entwickelt.
Ah, okay. Also das ist auch irreversibel.
Weiß ich nicht. Nö, ich bin jetzt nicht in meiner Verdrossenheitsposition festgefahren. Also wenn ich anders empfinde, würde ich mich da auch gerne wieder herausbegeben. Aber es zeichnet sich bisher noch nicht ab.
Und dann die letzte Frage, die ich jetzt gerade dazu erfunden habe und wo ich ein kleines bisschen Hoffnung habe, nachdem ich die Antwort auf meine Frage davor gehört habe. Wenn tatsächlich dieser Kipppunkt, ein Wort aus 2021, erreicht wäre, dass sich abzeichnet, dass das demokratische System über den Haufen geworfen werden soll. Es gibt für Diktatoren ansonsten nur wirklich blöde Anwärter. Kann ich dann nochmal auf dich zurückkommen?
Durchaus. Bitte mit einem konkreten Vorschlag, was ich dann tun soll. Meine Mistgabel aus dem Keller holen oder eine Fackel entzünden oder eine Kerze
ins Fenster stellen. Als Diktatorin antreten. Dann harren wir der Dinge, die da kommen und eventuell sprechen wir uns dann zu dem Thema nochmal, wenn Diktatur ansteht.
Genau, gerne.
Das war lustig.
Dann tschüss.
Tschüss.